Guten Abend. Wenn ihr das im Radio hört, dann sollte der 22. März sein. Wann ihr das im Podcast hört, das ist natürlich völlig euch überlassen. Und wir begrüßen euch im Penta-Radio für den Monat März 22. Und mit mir im Studio sind...
Hier ist der Mol. Grüße.
Samalo.
Und hier ist Xyril. Und wir sollten vielleicht dazu sagen, wir zeichnen auf am 13. März. Das ist ja in der aktuellen Weltsituation besonders relevant, das exakt zu datieren.
Das ist richtig. Wir haben den Kenntnisstand vom 13. März, 19.13 Uhr. Bevor wir uns sozusagen der Weltlage direkt widmen, würden wir erstmal mit den News starten.
Ja, ich habe es heute kurz gehalten. Wir haben ja so ein bisschen eine Tendenz gehabt, mit den News mehr und mehr auszuufern, auch dadurch, dass wir sie so über den Monat gesammelt haben immer. Und es über einen ganzen Monat passieren ja doch relativ viele interessante Dinge. Heute habe ich mich mal ein bisschen zurückgehalten, damit wir auf das Thema, wie gesagt, die Weltlage dann ausführlich zu sprechen kommen können. Aber ich habe zwei Meldungen hier, die sich beziehen auf Sachverhalte, die wir bereits in den vergangenen Sendungen besprochen hatten. Das erste ist das immer wiederkehrende Thema Right to Repair. Und warum Right to Repair wichtig ist, sehen wir an dieser Einmeldung hier, nämlich ein Hersteller von Augenimplantaten, die halt tatsächlichen Leuten auch eingepflanzt wurden und dadurch blinden Menschen wieder zumindest so ein grundsätzliches Verständnis von den Räumen um sie herum erlaubt haben. Das ist ja eine durchaus wünschenswerte technische Entwicklung. Leider stehen jetzt diese Patienten buchstäblich im Dunkeln, weil der Hersteller leider pleite gegangen ist und diese Technologie halt dadurch jetzt jeglicher Erwartung und so weiter entzogen wurde. Da das alles nicht als offener Standard gebaut wurde, als eine offene Spezifikation, ist das jetzt quasi mit in der Konkursmasse mit drinne von dem Unternehmen und für die entsprechenden Patienten nicht mehr zugänglich.
Und das ist dann natürlich auch schon ein bisschen intensiver, weil wenn man das sich überlegt, dass es im Körper drinne ist und wenn dann bloß irgendein Softwareproblem ist oder sowas, was man beheben könnte, wenn denn der Quellcode zur Verfügung stehen würde, ja, dann klingt Right to Repair doch gleich auf immer in dem Moment lebensrettend oder na zumindestens lebensverbessernd.
Genau, also das ist die eine Sache. Wer zum Thema Right to Repair mehr wissen möchte, unsere Sendung dazu jährt sich jetzt diesen Monat zum ersten Mal. Also der März 2021, wie hier auch verlinkt, ist die Sendung, die wir darüber ausführlich gemacht haben. Die zweite Meldung, die sich bezieht auf Sachen, die wir schon mal gesagt haben, ist, dass die Google Drive KI wieder zugeschlagen hat. Und wir hatten ja letztes Mal besprochen im Februar, dass eine Datei, wo nur die Zahl 1 drin steht, alleine schon eine Urheberrechtsverletzung ist durch die durchdrehende KI. Und jetzt diesen Monat hat es die sogenannten DS-Store-Dateien getroffen. Das wird vielleicht den Windows- und Linux-Nutzern unter euch nichts sagen, aber unter macOS sind das solche Thumbnail-Datenbanken oder Metadatenspeicher. Also man kennt ja unter Windows, ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr der Fall, aber so in den früheren Windowsen, so XP und sowas, gab es immer diese Dateien thumbs.db, die angelegt wurden, wo so die Thumbnails von den Bildern in demselben Ordner drin gespeichert waren und die dann immer alles zugemüllt haben, wenn jemand irgendwie einem anderen irgendwie so ein ZIP-Verzeichnis zukommen lässt oder sowas. Dieses DS-Store ist halt ähnlich. Also wann immer ich irgendwie so einen ZIP-File von einem Mac-Nutzer kriege, sind die dann auch überall irgendwie da rumgerührt und ich muss sie dann erstmal wieder von Hand wegmachen. Dementsprechend natürlich, wenn man irgendwie so einen Cloud-Sync angeschaltet hat, werden diese DS-Store-Dateien auch da mitten in der Cloud landen und das ist dann leider jetzt eine Urheberrechtsverletzung, die leider zu einer Sperrung führt.
Aha, und da ist egal, was in der DS-Store-Datei drinsteht?
Also soweit ich das jetzt hier sehen kann, betrifft das wohl verschiedene derartige Dateien unabhängig vom Inhalt. Also kann natürlich sein, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie eine neue Fernsehserie gibt, die DS-Store heißt oder so.
Ja, wir sehen wieder, die KI ist, ob es uns weiterbringt in dem Leben, das werden wir noch sehen. Hier steckt sie doch noch ganz schön in den Kinderschuhen. Ja, die ganze Welt ist aktuell bedrückend. Dazu kommt noch, dass leider ein sehr, sehr netter Mensch von uns gegangen ist. Sven Gukes. Ja, ich wollte gerade fragen, wem sagt er nichts, aber vielleicht sagt er uns ein Penta-Radio-Hörer nichts.
Ja, wer so in den letzten 10 Jahren irgendwie in dem Linux-User-Group oder Chaos- oder Datenspuren-Umfeld rumgespürt ist, der wird wahrscheinlich irgendwann mal Sven über den Weg gelaufen sein oder einen Vortrag von ihm gesehen haben. Ich fand hier den Nachruf sehr schön, der hierbei verlinkt ist bei Heise, wo er zusammengefasst wird als Kommandozeilenerklärer. Jemand, der nicht wie das so ein häufiges Klischee ist, irgendwie nur auf die unbedarften Nutzer herabschaut und sagt, ach, ihr versteht ja überhaupt nichts und das ist hier nur für die richtigen Fachleute, dieses Unix und Linux und so weiter, sondern jemand, der rausgeht, der erklärt, warum das System so ist, wie es ist, wie man es sich zunutze machen kann, dass diese ganzen textbasierten Tools, mit denen wir so arbeiten, tatsächlich ein großer Vorteil sein können und wie man da das Maximale rausholt. Und jemand, der auch jede Frage eines Neulings, die er wahrscheinlich selber schon über 100 Mal gehört hat, wieder mit derselben Geduld und Nahbarkeit beantwortet. Das ist auf jeden Fall jemand, von dem wir eine Sorte von Menschen, der wir mehr brauchen und von der wir jetzt leider eine Person weniger haben.
Genau. Sven ist, glaube ich, wie war es, an irgendwie Gehirntumor verstorben.
Ja.
War auch noch recht jung. Wie alt war er? Paar 50 oder so?
Ich glaube, er ging auf die 60 zu, wenn ich das...
Auf die 60 sogar, okay.
Also ist eigentlich kein Alter, in dem man in Deutschland sterben sollte, aber naja, Gehirntumor ist halt, ist wohl auch erst relativ kurzfristig so gewesen, aber es ist wohl in einem Hospiz, wie man das immer so sagt, friedlich eingeschlafen.
Genau.
Möge der rote Schall seinen Weg finden.
Genau. Gut, und dann kommen wir jetzt eigentlich schon zu so einem Vorthema. Ihr werdet euch sicher alle wundern, warum wir zu dem Thema, was im Raum steht, nichts sagen. Es gibt da einen Krieg, der ausgebrochen ist am 24.02. Leider. Der hatte Nebenwirkungen oder Nebenerscheinungen. Und zwar wurden in diesem Krieg nie bloß Raketen und Bomben gezündet, sondern auch so ein paar Cyberangriffe gemacht. Ich finde es jetzt schon schlimm, dass wir in unserer Community von Cyberangriffen reden, aber mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein. Auf jeden Fall haben wahrscheinlich russische Hacker eine Bodenstation von dem KASAT-Satelliten, der von Viasat betrieben wird, gehackt. Ob die den jetzt besetzt haben und gehackt haben oder ob die das remote gemacht haben oder wie auch immer, auf jeden Fall wurden dort, soweit ich das vermute, neue Firmwares in die Modems reingestopft, so die über den Satelliten gehen, so dass dieser Satellit nicht mehr funktioniert oder in dem Moment dieser Stream. Es gibt, ich glaube, 6 Streams, die der Satellit hat, also 6 Responder. Und einer dieser Responder, der ist halt relativ relevant für die Ukraine, hat als Nebenziel übrigens auch Europa und Deutschland. Und in Deutschland ist dabei auch relativ viele Windkraftanlagen mit nicht mehr erreichbar seit dem 24.02. Die Firma Enercon nutzt diesen KASAT-Satelliten für das Management ihrer Windkraftanlagen. Das bedeutet, die Anlagen drehen sich noch, weil Wind ist schon. Aber die können halt für die Frequenzstabilität zum Beispiel nicht mehr an- und ausgeschalten werden. Also insofern interessiert dieser Krieg natürlich auch uns in Europa und in Deutschland damit, weil bedingterweise wurden wir damit natürlich auch angegriffen in diesem Moment, weil gehen wir jetzt davon aus, wir haben irgendeinen Sturm oder andersrum, wir haben halt eine Flaute und wollen unsere Netzfrequenz regulieren, dann ist das in einer ganzen Menge Windkraftanlagen gerade nicht mehr möglich. Ich glaube über 5.800 in ganz Europa, die gerade nicht mehr per Wartung zur Verfügung stehen. Viacom ist auch gerade noch am Schauen, was da genau passiert ist. Die wissen es auch noch nie. Wir wissen auch noch nichts Genaues. Das muss man halt beobachten, wie und was da genau passiert ist. Auf jeden Fall ist jetzt gerade bei allen Satellitenbetreibern, die sind gerade in erhöhter Alarmbereitschaft und tun gerade ihre IT-Systeme checken und machen Sicherheitsupdates. Elon Musk hat angekündigt, dass die mit dem Ausrollen des Starlink softwaremäßig sich ein bisschen zurückhalten wollen und erstmal in Security gehen wollen. Also die werden erstmal noch eher ein bisschen diese Operational Security umbauen. Dafür gibt es halt nicht sofort wieder irgendwelche Feature-Updates.
Alles klar. Wobei, also es ist, also die Windräder liefern weiterhin Strom und tatsächlich haben die 5800 Anlagen zusammen eine Leistung von 11 Gigawatt.
Größenordnungsvergleich, 1 Gigawatt ist so ungefähr ein Kernkraftwerkblock.
Und man muss dazu sagen, die stehen nicht alle in Deutschland.
Kann man denn über diese Satelliten auch so Satellitentelefonie, fiel diese sowas auch darunter?
Nein, also dieser Satellit, der hat zwar 90 Gigabit pro Sekunde an Leistung, der hat aber eine viel zu große Latenz. Das bedeutet, der Signallaufzeit von meinem Telefon zu diesen Satelliten ist viel zu groß für Sprachdienste. Das wäre sozusagen eine Latenz von ungefähr einer Sekunde, die man da hätte. Und das ist einfach für sowas zu groß. Da gibt es andere Satellitensysteme, über die man das machen kann. Inwiefern dort jetzt das Angriff gab, also Iridium zum Beispiel ist in so ein System, die das anbieten. Man kann das, glaube ich, sogar auch über Starlink machen, weil es halt IP-Telefonie wird da auch drüber funktionieren. Da ist bis jetzt noch nichts rausgekommen, ob die angegriffen wurden. Bei denen ist es auch schwieriger. Der KASAT-Satellit ist ein geostationärer Satellit. Das heißt, der steht immer an derselben Stelle im Himmel. Das heißt, den kann ich auch bloß von einer Seite der Welt in Anführungsstrichen attackieren. Na gut, die Erde dreht sich und der Satellit dreht sich mit. Das heißt, dadurch, dass der immer an demselben Himmelspunkt steht, ist das einfacher anzugreifen mit zum Beispiel einer großen Satellitenschüssel oder halt, wenn ich in diese Bodenstation reingehe. Bei solchen Starlink-Satelliten oder bei Iridium-Satelliten ist es so, dass die in einer viel tieferen Umlaufbahn im sogenannten LEO, Low Earth Orbit, arbeiten und die pfeifen halt in einer riesengroßen Geschwindigkeit über unseren Kopf hinweg und geben das Signal einfach von Satellit zu Satellit weiter. Bei Starlink ist es so und bei Iridium gibt er das relativ fix an den nächsten Satelliten dann auch weiter. Also dort ist es nicht so einfach, die mit eine Antenne zu hacken. Natürlich kann man die Software auch hacken. Also ich kann mich trotzdem bei Iridium in Anführungsstrichen reinschicken, denen eine E-Mail schicken, denen ein Virus geben und dadurch denen ihre Zentrale kaputt machen, wenn ich das denn hinbekomme. Also das geht natürlich auch. Aber im Zusammenhang mit diesem Krieg ist da bis jetzt noch nichts rausgekommen. Würde mich aber auch nie wundern, wenn da irgendwas noch kommt. So, in diesem Zusammenhang zu diesem Krieg haben wir, um den Newsblock abzuschließen, noch so ein paar Links rausgesucht, wenn ihr helfen wollt. Und uns ist das wichtig, wir vom Chaos machen, wir organisieren Internet für Geflüchtete. Wir haben dazu einen Link im Netz, genau. Es gibt diverseste Organisationen. Was aktuell, soweit ich weiß, zum Beispiel nicht gebraucht wird, sind Sachen, da sind genug da. Es werden eher so Powerbanks gebraucht. Die könnt ihr bei Direkthilfe Dresden. Dort findet ihr den Link, wo ihr das vorbeibringen könnt. Ist auch gleich bei uns im CCC mit im Zentralwerk dort in der Nähe, also im selben Haus. Könnt ihr das vorbeibringen, wenn ihr eine alte Powerbank habt oder alte Batterien oder sowas. Sowas wird gebraucht.
Also mit Sachen meintest du Kleidung?
Genau.
Und da die Sendung aber erst am 22. im Radio läuft, sollten wir darauf hinweisen, dass die Direkthilfe Dresden am 24.03. umzieht, nämlich vom Zentralwerk in die Halle 4 der Messe Dresden.
Genau. Und dann könnt ihr dort aber trotzdem noch solche Dinge, die relevant sind, vorbeibringen. Also
ihr findet da auf der Homepage auch eine Liste, die immer wieder aktualisiert wird von Dingen, die gerade gesucht werden. Viel Spaß beim Unterstützen. Ansonsten werden auch Leute gesucht, die bei Behördengängen unterstützen können, die übersetzen können mit Ukrainisch oder Russisch, je nachdem und so weiter. Also Leute, denen zum Beispiel das Geld fehlt oder die keine alten Powerbanks rumliegen haben, da gibt es auch Möglichkeiten zu unterstützen. Genau.
Also wir haben das Problem hier beispielsweise am Freitag gehabt, also vor 2 Tagen. Dann wollte hier jemand zum Friseur, der so ein ukrainischer Flüchtling war und kein Wort hinbekommen hat. Und das war schon interessant, das ohne Sprache hinzubekommen. Er musste auch nichts bezahlen beim Friseur. Aber da ist sicher Hilfe notwendig, auch von Leuten, die der Sprache mächtig sind.
Hat nicht so ein Friseur dann so Bücher mit Beispielbildern und sowas, wo man dann darauf zeigen kann, was man haben will?
Sagen wir es mal so, was der Vorteil ist, der Friseur ist relativ alt und der hat es mit Russisch noch ein bisschen hinbekommen mit irgendwelchen Worten. Und es war aber sehr interessant, also war eine interessantes zu beobachten. Weil die kommen meistens immer zu mir, weil ich kann ja Englisch, aber die konnten da halt auch, eine ältere Dame konnte auch kein Englisch und dann wurde das in Russisch noch so ein bisschen geleistet. Und die haben dann auch ihren Spaß gehabt, also. Es ist dann auch herzerwärmend, wenn man dann die Leute wieder lachen sieht. Auch wenn sie bloß beim Friseur sind. Gut, damit lassen wir euch jetzt in eine relativ bedächtliche Musikpause rein. Wir haben uns nämlich die ukrainische Nationalhymne rausgesucht. Bis dann.
Mit der Hymne habt ihr ja jetzt schon gehört, in welche Region sich das Penta-Radio jetzt begeben will. Aber wir wollen euch keine Technik vorstellen oder Frontverläufe nachzeichnen, die in 10 Tagen eh Makulatur sein werden, sondern wir haben uns ein paar Gedanken zum Thema Frieden gemacht und da wird Summer uns jetzt mal hinführen.
Genau, wir waren von dem Ukraine-Krieg alle sehr mitgenommen und uns hat das auch sehr schockiert. Und deshalb haben wir gedacht, wir wollen auch ein bisschen was zum Thema Frieden sagen. Und wir haben im HQ auch mehrfach Diskussionen gehabt und auch gebrainstormt und auch virtuell uns lange mit dem Thema Frieden auseinandergesetzt. Und als Einstieg, also wir haben einen Konsens, da komme ich dann gleich noch zu, und als Einstieg vielleicht mal so ein Zitat: Solange kein Frieden in dir ist, gibt es keinen Frieden in der Welt, denn du bist die Welt. Und das ist letztendlich wieder was, was eigentlich auch jeder weiß, aber was jeder sich jetzt in der aktuellen Situation auch nochmal ruhig im Kopf Revue passieren lassen kann. Was kann jeder Einzelne gegen Krieg tun? Einfach bei sich ansetzen. Jeder kann was für den Frieden tun, und zwar mit Toleranz gegenüber anderen. Und das fängt schon da an, also wir haben das in den Gesprächen auch erörtert, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis. Wir, also die in den kleinsten Einheiten, in den kleinsten Zellen, wie die Familie oder dein Arbeitsplatz, da funktioniert teilweise sozusagen Frieden schon nicht. Es gibt Streit, das gibt's in der Familie, es gibt am Arbeitsplatz Streit. Und da müssen wir einfach ansetzen, und zwar bei uns selber nochmal. Also was kann jeder selbst tun? Sei tolerant gegenüber euren Mitmenschen. Seid freundlich zueinander. Und das ist ja auch diese Sache, die wir auch beim CCC leben, auch auf den Camps. Be excellent to each other. Da funktioniert das immer relativ gut. Also wenn man auf so einem Camp ist, das ist wunderschön, dieses ganze Gefühl. Bringt das doch irgendwie auch noch, sprecht mit euren Bekannten, sprecht mit euren Freunden, sprecht mit eurer Familie, sprecht es auch mal am Arbeitsplatz an. Einfach mehr Frieden in diesen kleinsten Struktureinheiten, in denen wir uns, also in denen jeder von uns sich tagtäglich bewegt. Genau, und dann, was kann man tun, um Frieden zu schaffen? Also Frieden entsteht, wenn Menschen lernen, mit Konflikten gewaltfrei und konstruktiv umzugehen. Und Methoden auch im Umgang mit Konflikten können sein, dann auch sein diplomatischer Natur, zivilgesellschaftlich, humanitär. Genau, was ist wichtig für den Frieden? Gemeinsam Frieden erleben. Das haben wir in Deutschland. In Deutschland seit 70 Jahren Frieden. Das haben wir jetzt gemeinsam erlebt. Also gemeinsam Frieden leben ist wichtig. Gemeinsam den Frieden wahren. Ja, das können wir jetzt auch alle tun, indem wir sagen Nein. Das machen ja schon ganz viele von uns da draußen, die sagen Nein, kein Krieg. Teilen. Teilen, das ist auch wieder was. Das fängt in den kleinsten Funktionseinheiten wie Familie oder auch am Arbeitsplatz an. Mal was abgeben, mal was teilen können, jemandem anders zuhören können. Dann, was ist auch wichtig für Frieden? Einen freien Zugang zu Bildung ist wichtig. Das haben nicht alle Menschen auf dieser Welt, das vergessen wir auch noch. Also das Internet hat jetzt eine super Möglichkeit geschaffen, sich zu informieren. Trotzdem gibt es überall noch nicht überall einen freien Zugang zu Bildung. Dann Aufklärung. Miteinander sprechen. Erziehung, das sind alles solche Aspekte. Auch das Thema Wahrheit. Es sind so viele Lügen in der Welt. Und da kann man wieder bei sich ansetzen. Nicht die Familie belügen. Nicht im Freundeskreis lügen. Nicht auf der Arbeit lügen. Einfach mal mehr die Wahrheit erzählen. Dann Kontrolle, Gewaltenteilung. Ist auch super wichtig. Das haben wir ja in der Demokratie. Aber das ist natürlich auch nicht selbstverständlich in dieser Welt. Glaubwürdigkeit und Kommunikation sind auch noch wichtige Themen und Aspekte dabei, und auch mal Fehler eingestehen, Fehler erlauben und Fehler zulassen, Fehler verbessern. Ja, das sind jetzt so die Sachen, die wir eigentlich, glaube ich, zusammengetragen hatten. Wenn jetzt noch jemand was ergänzen möchte, was wir gesagt hatten.
Jetzt bist du durch das alles durchgerauscht in einem Zeitraum von 2 Minuten.
Okay, sorry.
Das ist ja quasi jetzt die Outline, worüber wir jetzt eigentlich sprechen könnten, weil bei jedem dieser Sachen hat wahrscheinlich jeder schon sehr viele Gedanken. Ich würde mal anfangen, damit, dass es ja offenbar hier verschiedene Begrifflichkeiten von Frieden sind, die hier auf verschiedenen Ebenen eine Rolle spielen. Also einerseits halt der Frieden im Sinne von sozialen Frieden auf einer kleinen Strukturebene, wie halt jetzt in der Familie, am Arbeitsplatz und so weiter, was ja kontrastiert werden kann und muss dann zu Frieden auf einer nationalen oder internationalen Bühne, was ja durchaus unterschiedliche Dynamiken sind. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin im Arbeitsplatz unterwegs, das sind halt meistens irgendwie Größenordnung von Menschen, die ich irgendwie noch persönlich kennen kann. Also irgendwie die näheren Abteilungen, mit denen ich irgendwie zu tun habe, sind vielleicht irgendwie 100 Leute oder sowas. Das sind Leute, die ich tatsächlich irgendwie kennen kann, wo ich so von jedem zumindest so eine grundsätzliche Vorstellung haben kann, wie derjenige arbeitet, was derjenige für Interessen hat, vielleicht so eine grundsätzliche Vorstellung von der Persönlichkeit habe und das irgendwie in Kontext setzen kann. Das ist ja natürlich eine Sache, die ich auf einer nationalen Ebene nicht mehr machen kann. Also da muss ich dann halt notwendigerweise irgendwelche Annahmen treffen darüber, wie sich bestimmte Leute verhalten. Und das ist dann ja auch der Punkt, wo dann sowas wie Vorurteile und sowas entstehen. Wie kann ich denn diese Erfahrung, die ich eventuell damit habe, irgendwie ein friedliches Zusammenleben auf einer kleinen Ebene zu gestalten, wie kann ich das irgendwie auf diese große Bühne übersetzen?
Na, in dem Moment sollte man vielleicht auch selber sich klar werden, dass man ein winzig kleiner Punkt in einem riesengroßen Haufen ist. Also sehr oft, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, sehe ich immer, die erzählen mir, was sie fühlen. Also die reflektieren immer aus sich heraus. Und sehr oft ist das, was man fühlt und das, was man selber ist, das ist man selber, aber das bedeutet nicht, dass der Gegenüber oder dass die in der anderen Stadt genauso sind. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass, wenn wir von wir reden, dass dann alle so sind wie ich. Und gerade wir als Nerds kennen dieses Problem ja intensiv, dass wir von außen ganz sehr oft angeguckt werden und oh, du bist ja aber komisch. Aber ich denke, normale Leute, da habe ich das sehr oft das Problem, dass die von wir reden und in Wirklichkeit von sich reden. Und ich denke, das ist genau diese Gemeinsamkeit halt, dieses Verständnis, dass es außerhalb von mir auch noch was anderes gibt und dort eine Toleranz dem anderen entgegenbringen und zusammen und gemeinsam ein Leben genehmigen, gestatten, erlauben. Das ist halt der Weg, also Leben und Leben lassen, das ist sozusagen das, was meiner Meinung nach für Frieden doch recht wichtig ist. So, und das Ganze kann man sehr gut lernen, indem man viel zuhört, indem man viel Erfahrung sammelt. Teilen hilft mir ganz viel. Also ich gebe einfach Leuten von meinem Wissen, aber auch von den Dingen, die ich habe. Also ich gehe gerne zu meinen Nachbarn und gebe denen einfach eine Apfelsine aus dem Netz raus, was ich habe. Das hilft einfach ungeheimlich, um einfach nur diese Gemeinsamkeit zu symbolisieren. Das geht überhaupt nie um, hier, du brauchst jetzt unbedingt die Apfelsine zum Essen, sondern das ist eher ein Symbol. Und dort sind dann auch eher Symboliken da. Und dadurch lerne ich dann, was mir der andere wert ist und genauso andersrum. Der andere lernt halt, dass ich ihm was wert bin und so weiter und so fort. Genau, also das ist das, was ich halt denke, was für Frieden doch schon wichtig und relevant ist. Und dann fange ich halt auch nie an, mit Steinen zu werfen oder Scheiben einzuschlagen oder was auch immer.
Also hätten wir den der russischen Bevölkerung, der russischen Regierung mal klar machen sollen, dass sie uns auch was wert ist?
Also ich denke wirklich, dass wir damit anfangen sollten. Wir sollten nicht zu Putin kommen und sagen, hört's mit dem Krieg auf, sondern wir sollten sagen, Putin, wir haben hier eine schöne Schale Bursch, den komm einfach mal vorbei, weil Essen ist kulturell gesehen schon immer der Punkt, der, wo man sich zu Hause fühlt und sozusagen mit Essen kann man Gemeinsamkeit schaffen. Und ich denke, da müssen wir anfangen. Dort, also den Menschen muss halt klar sein, Mitgefühl ist auch ein wichtiges Thema, was wir hier noch gar nicht aufgeschrieben haben. Mitgefühl ist halt wichtig und das kannst du halt einfach durch sowas mitbringen. Wenn ihm das Essen schmeckt, ist das ein Gefühl, was wir teilen. Uns schmeckt beiden das Essen. Wir reden miteinander, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Wenn wir das Ganze gesittet machen, dann ist das halt der Weg zum Frieden. Und das ist da, kommen wir jetzt auch wieder weiter zum freien Zugang zur Bildung, Aufklärung, Erziehung. Dort ist natürlich klar, wir müssen natürlich auch lernen, was es heißt, einen vernünftigen Diskurs zu machen, ohne zu sagen, ich habe recht. Also ich sehe das, da ich sehr viel im Ausland unterwegs bin oder virtuell aktuell unterwegs bin, mit einer Menge Leute, mit denen ich mich unterhalte, dass da sehr wenig überhaupt wissen, wie man einen Diskurs macht, eine Diskurskultur da ist. Also auch den anderen ausreden lassen. Ich merke das an mir teilweise selber. Also auch in sich selber reingucken, ist für sowas wichtig, genau. Aber jemand anders ausreden lassen, zuhören, auf seine Argumente eingehen, das ist nämlich auch nie immer einfach. Das ist auch sehr ermüdend teilweise. Und ihn für voll nehmen. Und das lernt man eigentlich in, sollte man in der frühesten Kindheit lernen. Deswegen hatte ich Erziehung noch mit aufgeschrieben. Deswegen ist mir das wichtig, dass wir unseren Kindern der nächsten Generation erklären, wie diskutiert man denn? Wie redet man denn miteinander? Man macht das nicht mit einer AK-47, sondern man setzt sich dazu an den Tisch und bringt Argumente an und Gegenargumente und wägt ab. Und das müssen wir halt lernen.
Wenn man jetzt das sagt, dass man in Dialog kommen muss, dann ist ja jetzt die übliche Reaktion darauf, dass man ja jetzt, dass man ja dann sagen soll, stell dir vor, was jetzt die Ukrainer dazu sagen. Wenn man jetzt mit Putin irgendwie Verhandlungen anfängt und sowas, nachdem sie schon ein solches Leid erlitten haben, wie kann man das unter einen Hut bringen?
Verzeihen. Wir haben das Kriegsparteien nach, Zweiter Weltkrieg. War ja auch mal deutsch-französische Freundschaft. Also mittlerweile spricht man von einer deutsch-französischen Freundschaft. Ich habe auch einige Freunde in Frage. Also vielleicht verzeihen, oder? Wie schafft man das wieder?
Das hat ja mit der bedingungslosen Kapitulation einer Seite angefangen.
Ja.
Ich glaube noch nicht, dass das zurzeit eine realistische Option ist. Und wenn, dann eher, dass die Ukraine kapituliert.
Aber generell in diesen ganzen Krisen, diese Kriegssachen an Nahe Osten und so weiter, funktioniert es vielleicht ja auch nur über Verzeihen, oder? Dieses Leid, was immer die eine Partei der anderen Partei anfügt. Wenn wieder die jungen Generationen sich die Hände reichen und verzeihen. Also verzeihen, das gehört, glaube ich, um Frieden zu schaffen, muss ich verzeihen. Ich muss immer die Hand zu dem anderen ausstrecken und auch sagen, okay, lass uns gemeinsam weitergehen und lass uns beide müssen sich gegenseitig verzeihen können.
Ich würde sagen, dass Verzeihen zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Verzeihen kann dann langsam wachsen, wenn Frieden ist. Das Verzeihen von Frankreich gegenüber Deutschland, das hat auch nicht 1945 angefangen.
Das dauert. Oder
vielleicht angefangen, aber auf alle Fälle hat es eine lange Zeit gedauert, dass dann sozusagen da wieder mehr Verbindungen gewachsen sind. Na, im Zweifelsfall, wenn es jetzt um Verhandlungen geht, dann geht es da erstmal ziemlich direkt um einen Interessenausgleich, auf den man sich in irgendeiner Form einigt, so bitter auch immer das dann erstmal sein mag. Und genau auf dieser Grundlage kann man dann weiterarbeiten, was man an der Stelle vielleicht schon nochmal erwähnen kann, ist, dass es ja schon umfangreiche Angebote sozusagen der Dialogbereitschaft gab, sozusagen bevor es jetzt zu der Eskalation gekommen ist. Wir hatten da irgendwie den französischen Präsidenten, der in Moskau war. Wir hatten den deutschen Bundeskanzler, der in Moskau war. Wir hatten diverse Telefonate und so weiter und auch Beteuerungen, dass es sich ja nur um Übungen handelt, dass die Truppen jetzt zurückgezogen werden. Und das hat halt schrittweise dann auch das Vertrauen erstmal untergraben, spätestens dann, als sich herausstellte, dass offensichtlich kein Rückzug erfolgt.
Und da sind wir auch bei dem, was hier in unserem Patch steht. Es ist halt wichtig, sich die Wahrheit einzugestehen und sich auch einzugestehen, ja, das war ein Fehler irgendwie, ich habe einen Fehler gemacht und ich habe das falsch eingeschätzt. Wir müssen jetzt irgendwie mit der Situation leben. wir müssen jetzt versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Von daraus kann man dann zu einer Vergebung kommen. Und ich glaube, so war das auch ein bisschen damals im nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich war nie dabei, deswegen kann ich nicht genau sagen. Aber ich denke schon, dass dort auch irgendwann verstanden wurde vom Volk an sich, dass das, was dort abgelaufen ist, nicht die Wahrheit war, die gelebt haben. Also man sieht ja jetzt sicher schon, wie durch Propaganda Fehlwahrheiten oder Fake News und so weiter und so fort entstehen, die die Menschen glauben. Also man tut ja ständig wieder irgendwelche Nachrichten lesen, wo die innerhalb der Familie, der eine wohnt in der Ukraine, der andere in Russland, die Russen das halt nicht glauben, dass die Ukrainer dort zerbombt werden und so weiter und so fort. Also erstmal sich dieser Wahrheit gewahr zu werden und diese Wahrheit einzugestehen und das zu verstehen, das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Und danach muss man natürlich auch klar und eindeutig sagen, es ist ein Fehler. Und auch die andere Seite muss akzeptieren, dass man sich das eingesteht, dass man sich den Fehler eingesteht und darauf hinzugehen. Was du halt vorhin sagst, es kann ja nicht sein, dass ständig wieder die junge Generation diese Fehler weitermacht und weiter den Hass bringt und dadurch können wir dann auch so zu Vergebung kommen und ein bisschen wieder zum Frieden zurückfinden.
Die Sache mit Propaganda und sowas, die ist ja auch subtiler als einfach nur, da werden Lügen erzählt, sondern da wird dann halt ein Element genommen, was vielleicht an sich genommen tatsächlich wahr ist und wird dann halt als die komplette Wahrheit dargestellt, während andere Sachen ausgeblendet werden. Das klassische Beispiel jetzt gerade ist dann, was wir auch hier in unseren Vordiskussionen erlebt haben, auch mit Leuten aus anderen Ländern, dass dann gesagt wird, ja, aber die Ukraine hat auch dieses Azov-Bataillon, was voller Nazis ist und deswegen ist die Entnazifizierung gerechtfertigt. Und da wird dann halt dieser eine Fakt genommen, der tatsächlich wahrscheinlich auch stimmt, dass dort halt Nationalisten sich halt zusammengerottet haben, wahrscheinlich auch auf Grundlage von mindestens mal fragwürdigen bis verabscheuungswürdigen Ideologien und die dann halt auf der ukrainischen Seite kämpfen. Aber deswegen ist das halt nicht die komplette ukrainische Seite, sondern es gibt dann halt die sehr viele andere, die auf dieser Seite ebenfalls noch stehen, die nicht diese entsprechenden Ideologien folgen. Also genauso wie halt die AfD auch nicht für ganz Deutschland steht, auch wenn sie das immer behauptet. Und von daher ist es auch nicht so einfach nur zu sagen, die Wahrheit zu erzählen, denn dass dieses Bataillon existiert, ist halt die Wahrheit, sondern ja, man muss auch einen kompetenten Umgang finden mit der Wahrheit und verstehen, wann einem vielleicht gerade nicht alles erzählt wird und dass es auch nicht so ist, wie man es vielleicht aus Filmen gelernt hat, irgendwie, dass es da den Bösewicht und den Helden gibt, sondern beide Seiten haben halt irgendwie eventuell einen Punkt und man muss dann finden, wo irgendwie die Wahrheit dazwischen liegt und wie man sich dann von beiden Seiten heraus annähern kann an den Zustand, den man dann als gemeinsamen Kompromiss finden kann oder als einen Modus operandi.
Dort sind wir auch wieder ganz am Anfang, auch wenn man mal in sich selber reinschaut. Also ich merke das ja selber, wie man selber, weil man das so sehen will, sich selber belügt, indem man sagt, das ist ja gar nicht so, das ist so. Also kann man einfach mal die Augen zumachen und überlegen, das passiert mehrmals am Tag, dass man wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, was weiß ich, ich soll ja eigentlich die Schokolade nicht essen und eigentlich bin ich ja gar nicht so dick und das rede ich mir halt ein. Ja, aber wenn ich jetzt die Wahrheit ist, mich auf die Waage drauf stelle, sehe ich, dass ich dann doch schon Body Mass Index habe, der schon am Rand ist oder was weiß ich. Also ich denke, dort kann, wie gesagt, jeder Einzelne überhaupt verstehen, was es braucht, um Frieden zu finden. Und ja, du hast schon auch natürlich recht, klar, die Wahrheit kann man nicht bloß punktuiert betrachten, sondern man muss versuchen, das Gesamte zu betrachten, weil klar, diese wie viel tausend Azov-Bataillon in dem Bataillon sind und wie viel Prozent von denen sind Nazis und ist es gerechtfertigt, wegen diesen 2000 Leuten ein Volk von 44 Millionen zu überfallen und dort die Städte wegzubomben und dort Trilliarden von Euro an Schaden anzurichten. Also da ist natürlich dann genau das halt der Punkt. Und dort muss man dann sich halt auch die Wahrheit zum Schluss gewahr werden.
Das mit der Schokolade ist übrigens ein gutes Beispiel, weil ich denke gar nicht, dass das eine Sache von Lügen ist, von wegen, dass man sich selbst anlügt, ach, ich bin gar nicht so dick, sondern es geht eher darum, halt die Wahrheit zu erkennen. Ja, aus evolutionären Gründen bin ich darauf getrimmt, solche Art von Nahrung zu suchen und schnell zu konsumieren, weil das normalerweise eigentlich relativ selten war, dass man irgendwie an solcher derart kalorienreicher Nahrung vorbeigekommen ist, so evolutionär gesehen. Und wenn man diese Wahrheit verstanden hat, dann kann man dann halt irgendwie einen Kompromiss finden zwischen mein Körper ist darauf programmiert, das zu mögen, und ich kann aber trotzdem eine bessere Entscheidung treffen. Also das würde ich nicht framen als sich selbst belügen oder sowas, sondern halt diese tiefere Wahrheit erkennen. Aber gut, das ist ein bisschen eine Tangente.
Und wenn man dann soweit ist und gehen wir mal wirklich davon aus, wir haben das alles geschafft, wir haben unsere innere Wahrheit gefunden, wir haben auch in der im Volk die Wahrheit gefunden, wir haben einen Versöhnungsprozess angestrengt, wir sind soweit, dann kommen wir natürlich zum Punkt, der Friedenssicherung betreibt. Und das sind Sachen wie, wir brauchen Demokratie, Gewaltenteilung, Einbindung des Volkes. Das ist relativ wichtig. Es kann nicht sein, dass da oben in der Regierung 200 Leute festlegen, dass wir jetzt mal in dem Volk da einfallen. Der sagt seiner Armee von 200.000 Leuten, ihr müsst jetzt Raketen auf die anderen drauf werfen. Ich glaube nicht, dass relativ viele der Soldaten, die da jetzt gerade das machen müssen, das wollen. Und darum denke ich, ist ein funktionierendes Staatswesen relativ wichtig. Und deswegen habe ich hier Kontrolle und Gewaltenteilung aufgeschrieben, dass man auch als Volk die Regierung kontrolliert und sagt, ja, sage mal, du sagst jetzt hier, dass die Ukraine gar kein Volk ist. Lass uns das nochmal kontrollieren und lass uns das doch nochmal anschauen. Genauso finde ich aber in einem Völkerbund eine gegenseitige Abhängigkeit. Also wir haben zum Beispiel das Beispiel, dass China sich nicht so einfach getraut, in Taiwan einzumarschieren, weil Taiwan Weltmeister in Semikonduktoren ist. Also Semikonduktoren sind Mikrochips und die Halbleiter, genau. Und die herstellen, dafür ist Taiwan führend und wir haben dort eine gewisse Abhängigkeit und die sind von uns abhängig, wir sind von denen abhängig und das ist gut und gesund so. Es ist absolut ungesund, wenn eine Seite nämlich Atombomben hat und sich daher überlegt, warte mal, ich habe keine Abhängigkeit von denen, deswegen kann ich mit denen machen, was ich will, weil mir kann ja nichts passieren. Deswegen ist eine gegenseitige Abhängigkeit und Einbindung sogar friedenssichernd. Also ich denke, dass das nur so funktioniert und das ist auch ein Grund, warum ich dafür spreche, dass wir diese Sanktionen relativ schnell wieder abschaffen. Die sind jetzt wichtig, damit den Leuten da drüben gewahr wird, was sie haben und dass sie das verstehen, worum es geht. Aber es ist auch genauso wichtig, dass wir relativ schnell wieder eine Einbindung und eine Verbindung zu den Menschen wiederherstellen. Und deswegen argumentiere ich dafür, dass man doch relativ fix, was weiß ich, 2, 3, 4 Monate diese Sanktionen dann auch wieder einstellt, nach Kriegsende, damit man auch das Volk sich nicht wieder, also dadurch erzeugt man ja wieder gegenseitige Aggression und so weiter und so fort, weil dem Volk geht es ja, dem Innenvolk geht es nicht gut, weil es Bomben über dem Kopf hat und dem anderen Volk geht es nicht gut, weil es einfach kein Essen mehr hat und seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Also deswegen ist halt dort meiner Meinung nach es wichtig, wieder auch eine gegenseitige Einbindung zu haben.
Also ich würde sagen, wenn sozusagen wieder ein vernünftiger Status operandi erreicht ist, dann kann man darüber sicherlich reden. Auf der anderen Seite dachten wir ja, dass wir diesen Zustand der gegenseitigen Abhängigkeit erreicht hätten, nämlich dadurch, dass eben erstens Russland zum Beispiel das Gas aus Westsibirien effektiv nur nach Europa liefern kann, dass es da auch gewisse Abhängigkeiten gibt bei der technologischen Ausrüstung, um das überhaupt zu fördern, und dass halt auch der russische Staatshaushalt davon oder zu nicht unerheblichem Teil davon abhängt, dieses Erdgas zu verkaufen. Offensichtlich ist diese Strategie da zum Teil halt auch gescheitert, weil obwohl es diese Abhängigkeit gab, wurde halt trotzdem entschieden, dass man das jetzt trotzdem macht.
Naja, das ist ja das, was ich hier reingeschrieben habe. Da fehlt halt die Kontrolle des Volkes, weil ich glaube, wenn dort eine Gewaltenteilung da wäre, eine vernünftige, und wenn da mehr Leute über diese Entscheidung drüber kommen können, es ist einfach viel zu viel Entscheidungsgewalt in dieser einen oder in diesen 200 Personen, wie auch immer, ich weiß nicht, wie das im Kreml abgeht, wenn das breiter gefächert wird und es dort eine gegenseitige Gewaltenteilung gibt, eine Kontrolle gibt, dann wäre das, glaube ich, nie so weit gekommen. Klar, wir haben einerseits die Abhängigkeiten und die Einbindung, aber dort ist meiner Meinung nach das Problem, dass dort einfach Einzelne zu viel Entscheidungsgewalt haben.
Ja, aber darüber hast du halt als Externer nur sehr bedingt Entscheidungsgewalt. Von daher muss man sich jetzt halt schon überlegen, sozusagen, wie man längerfristig damit umgeht und ob das Konzept sozusagen so in der Form, wie wir uns das bis jetzt immer gedacht haben, denn funktioniert oder ob man das halt tatsächlich noch ergänzen muss und zum Ergebnis kommt, naja, offensichtlich funktioniert das Konzept nur, wenn wir darüber reden, dass wir damit den Frieden zwischen Rechtsstaaten zum Beispiel sichern und dass Staaten, die diese Kriterien nicht so wirklich erfüllen, ja, dass dann vielleicht auch das ganze Konzept schwierig ist.
Ja, kann ich dir nur zustimmen.
Das ist ja so ein Tropos in Nachrichten allgemein, dass wenn man über eine Regierung spricht, die Aktion macht, dann sagt man halt nicht die russische Regierung oder wie Präsident Putin oder sowas, sondern man sagt, Russland macht X. Russland marschiert in die Ukraine ein, ne? Und dann ist es in gewisser Weise halt das komplette Volk mehr oder minder in Sippenhaft genommen. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, dass die halt alle nur irgendwie Opfer sind davon, das ist ja auch klar. Viele teilen ja durchaus, haben ja durchaus eine hohe Zustimmung dafür, aber diese Trennung von Volk und Regierung ist ja durchaus schwierig. Ist das überhaupt sinnvoll, so eine Trennung im Kopf vorzunehmen? Kann man oder wie kann man das machen? Ich meine jetzt zum Beispiel, wie kann ich jetzt irgendwie sagen, auch wenn die russische Regierung eine Sache tut, irgendwie, das heißt noch nicht, dass das Volk das mitträgt oder dass halt auch bestimmte Teile das nicht mittragen. Und halt auch andersrum ist es ja auch so, dass die ukrainische Regierung ja natürlich irgendwie weite Teile des Volkes hinter sich hat, aber es gibt auch durchaus Bevölkerungsteile, die das anders sehen, zum Beispiel halt auch im Donbass vielleicht wahrscheinlich eine nicht sie verschwindende Menge von Leuten, die vielleicht sagen, uns würde es eigentlich in Russland irgendwie besser gefallen als Teil von Russland. Wie kann man irgendwie dieses Spannungsfeld angehen?
Also ich sehe da ein Kommunikationsproblem und zwar sehen wir das natürlich in unseren Kreisen ja auch immer, wie schwierig es ist zu kommunizieren. Also es ist ja schon mal alleine einkaufen zu gehen und dann sagt die Dame zu dir Deutschlandcard und es ist kein Wort und ich muss es trotzdem verstehen, ich muss es richtig parsen, ich kann es falsch parsen. Also das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man dort anfängt zu kommunizieren, dass man dort erklärt, was man macht, warum man das macht. Ich glaube, das ist auch hier in diesem Konflikt ein bisschen auch das Problem, dass da zu wenig kommuniziert wurde und zu wenig erklärt wurde, warum wollen wir jetzt die ukrainische Sprache als Nationalsprache anschaffen, warum sind die anderen Sprachen jetzt nicht mehr relevant und so weiter und so fort. Also solche Sachen muss man natürlich erklären. Und wenn man die nie erklärt, dann kommt es zu Missverständnissen und das tut sich dann immer weiter fortsetzen und irgendwann erzeugt man somit einen Hass, der dann auch teilweise intergenerationell geht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt da unten schon so ist, aber ich denke gerade im Nahen Osten oder sowas ist sowas teilweise schon intergenerationell.
Das ist ja auch so eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, wo ihr vorhin gesprochen hattet von, die jungen Leute sehen das ja schon gar nicht als ihren Konflikt an, die sind eigentlich viel weltoffener und sowas. Und die Implikation davon ist ja quasi, dass dieser Konflikt eher von den Älteren mitgetragen wird. Und natürlich offensichtlicherweise die Entscheider in der Regierung sind auch tendenziell die Älteren, weil es einfach eine gewisse Zeit braucht, bis man in diesen Hierarchien aufsteigt. Wie kann das eigentlich sein, wenn die Älteren auch mal jung waren? Was hat sich bei denen geändert? Oder ist das, erleben wir jetzt quasi, was die als junge Leute vor 30 Jahren erlebt haben?
Na, ich glaube, das Problem, also dahingehend ist ja halt eher, dass sozusagen ein Bildungs- und Medienkompetenzproblem, würde ich da tatsächlich unterstellen. Also erstens, in ländlichen Gebieten gibt es ja wohl immer noch in Russland nicht unerhebliche, wo es eben noch keine gut ausgebaute Infrastruktur gibt und wo deswegen dann das wesentliche Informationsmedium, was man dort empfangen kann, halt das Fernsehen ist. Und man deswegen nicht wirklich eine Wahl hat, sich aus anderen Quellen zu informieren. Zur Entschuldigung könnte man jetzt sicherlich auch noch anbringen, dass die Jugend ja vermeintlich jetzt nur diese relativ stabilen Jahre erlebt hat und dass die Älteren jetzt sagen könnten, naja, diesen Krieg finden wir zwar jetzt auch nicht super toll, aber erinnert euch doch mal an das Chaos, was wir Anfang der 90er hatten. Da haben wir jetzt lieber das, als dass wir dorthin wieder zurückkehren und so. Also von daher gibt es da sicherlich schon in unterschiedlichen Feldern auch sozusagen unterschiedliche Begründungen, warum Leute das jetzt okay finden könnten. Insbesondere, wenn sie halt keinen Zugriff darauf haben, was da wirklich vor sich geht und halt davon ausgehen, dass es sich da halt nur um so eine kleine Militäroperation handelt, wo halt jetzt mal irgendwie so ein paar Nazis entfernt werden und wo halt nicht klar ist, dass da ganze Städte und so weiter in Schutt und Asche gelegt werden.
Es gibt ja auch so eine Meinung in Russland, die vielleicht auch in dieser Erfahrung der 90er Jahre und so begründet ist, wo halt Demokratie zumindest halt, ja, ich kann jetzt auch nicht mit irgendwie großer Sicherheit sprechen, ob das, inwiefern das wirklich irgendwie hochwertige Demokratie waren, die sie damals hatten, also wie die Strukturen damals gebaut wurden. Aber das Argument geht ja dann so, dass die Demokratie halt kam und dann ging es halt sehr vielen Russen schlechter als noch damals zu Sowjetzeiten. Also im Vergleich dann halt gab es einen massiven Abstieg. Und was ja Putin verspricht, beziehungsweise was er dann ja auch irgendwie offenbar geliefert hat, ist, dass es zumindest so eine neue Form von Stabilität gibt unter diesem Regime, was er aufgebaut hat, was eher weniger Demokratie ist, vielleicht halt noch nominell, dass es irgendwie noch Wahlen gibt, wo dann die Urne schon mit irgendwie 1000 Zetteln anfängt, Anfang des Tages und sowas. Und dass es halt darunter den Leuten nominal besser geht. Wie kann man solchen Leuten jetzt nochmal verkaufen, dass die Demokratie vielleicht doch eine gute Idee wäre?
Na, technisch gesehen geht es denen ja nicht schlechter, weil selbst jetzt das Problem ist auf der ukrainischen Seite. Also dieses Land wird weggebombt und ich bin auch sehr froh, dass die Ukraine in Russland da nichts einschlagen lässt. Das wissen die, glaube ich, auch. Also insofern, ich glaube, das ist ein Problem, das denen einfach schon zu gut geht. Keine Ahnung.
Wem jetzt? Wem geht's zu gut?
Den russischen Leuten, die da jetzt schon arbeiten, die da schon leben. Also Xyril fragt ja, wie wir es jetzt schaffen, denen Demokratie zu erklären.
Und das ist aber dann ja auch schon wieder ein bisschen dieses Problem, in Anführungszeichen. Also das ist ja dann wieder dieser, was man ja auch sagen kann, der Wunsch des Westens, dort irgendwie eine Demokratie zu installieren, das hat schon ganz oft nicht funktioniert. Und in Russland und auch in China, was hattet ihr ja jetzt auch gerade gesagt, also Putin hat ja auch was geschaffen, ein bisschen da, ne? Also das ist schwierig, die lehnen den ja nicht alle ab und das ist ja genauso wie in China. Manche Chinesen, die sind ja auch stolz darauf, die sagen, schaut mal, was wir jetzt hier geschaffen haben, oder was jetzt unter Xi alles möglich geworden ist. Das ist ja wieder dieses, was man dann falsch macht, dass man versucht, unsere Demokratie denen aufzustülpen, das wird nicht funktionieren und das nee.
Richtig, dafür will ich hier auch nicht plädieren, sondern ich will den Demokratie erklären. Ich will nicht sagen, ihr müsst die haben. Ich persönlich denke, wir müssen Toleranz haben. Wenn sich das Volk dort entscheidet zu sagen, wir wollen unseren Oberboss haben, dann sollen die das auch haben. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dort im Dialog zu bleiben und denen zu erklären, warum wir das so machen, warum das wichtig ist und warum, was ihr da macht, jetzt nicht ganz so toll ist. Aber ich denke nicht, dass wir in irgendeiner Form dort Nation Building machen sollten, in irgendeiner Form dort Regime Change machen sollten. Nein, Gottes Willen. Genau. Warum wollte die Ukraine in die NATO? Genau aus diesem Grund von dem, was jetzt passiert ist. Also es hat doch nichts damit zu tun, dass die NATO nach Russland kommt und sagt, ihr müsst jetzt mal Demokratie machen, sondern die NATO ist ein Schutzschirm, die sorgt dafür, dass eben diese Nicht-Demokratien, die diese Fähigkeiten, die wir gesagt haben, durch Gewaltenteilung, durch diese Einbindung des Volkes, nicht haben, diese Flaws, die dadurch entstehen, davor soll uns ein Staatenbund beschützen, dadurch soll uns die EU beschützen, davon soll uns die NATO beschützen. Und ich denke, soweit soll es meiner Meinung nach gehen, dass wir diesen Staatenbund, der jetzt eine Demokratie hat, die Demokratie ausbauen, unsere, die Flaws, die wir in der Demokratie haben, daran arbeiten, weiter in Kommunikation mit Russland und auch China und weiteren anderen Staaten bleiben und denen das zu erklären. Aber wir werden halt auch sehr oft falsch verstanden mit Arroganz und man sieht, uns geht's gut und dann entsteht natürlich auch Neid und dann entsteht dadurch ein Missverständnis. Aber diesem Volk muss man halt beibringen, das ist der Weg, wie wir arbeiten wollen, findet einen Weg, entweder wie ihr dorthin kommt, ohne Gewalt zu machen, oder findet für euch einen Weg. Vielleicht gibt es ja auch noch einen besseren Weg, den wir bloß noch nie gefunden haben, der sich aus diesem Regime dann entwickelt. Vielleicht ist ja der Obermufti das Richtige. Keine Ahnung. Das kann ja sein, aber ich denke, dass eine Toleranz dem anderen System gegenüber auch extrem wichtig für Frieden ist.
Ja, das auf alle Fälle würde ich zustimmen, dass man da auf alle Fälle sozusagen die Möglichkeit lassen muss, auch neue und andere Wege zu gehen, was an der Stelle vielleicht eine offene Frage ist, inwieweit diese Völker sozusagen in dem Sinne eine Wahl hatten, was sie jetzt haben. Das würde ich an der Stelle eher verneinen. Bei China wahrscheinlich noch mehr wie bei Russland. Was ich immer etwas schwierig finde, es gibt ja auch Leute, die gerne mal sagen, na, in Russland, das kann doch gar nicht funktionieren, das muss man mit einer harten Hand regieren, das, ja, die sind halt anders, Demokratie kann da gar nicht funktionieren. Und da stellt sich dann natürlich schon stark die Frage, wieso oder auf welche Grundlage stützen wir denn das? Denn wenn man jetzt nur sagt, naja, so alle Sowjetstaaten können das nicht oder Ex-Sowjetstaaten, dann stellen wir fest, naja, ein nicht unerheblicher Teil der Sowjetstaaten, wie eben zum Beispiel die baltischen Staaten oder auch die Ukraine oder Georgien oder Armenien, die kriegen das halt mehr oder weniger doch hin, beziehungsweise gibt es da zumindest in einem großen Teil der Bevölkerung einen erheblichen Wunsch, das zu versuchen. Dann stellt sich schon die Frage, warum das in Russland fundamental anders sein sollte, insbesondere da Russland ja auch nicht Russland ist. Russland ist ja weiterhin ein riesiges Land, in dem sehr viele unterschiedliche Völker zusammenleben, die sehr viele unterschiedliche Sprachen sprechen, unterschiedliche Religionen haben und so weiter.
Aber ich glaube, um nochmal wieder zurückzukommen, die Klammer zuzumachen, ich sagte ja, wir müssen natürlich akzeptieren, was dort jetzt ist und aber um den Menschen, die sich das nie aussuchen konnten, eine Chance zu geben, kann man ja sagen, zum Beispiel mit Angeboten der Aufnahme in zum Beispiel die EU oder man macht einen neuen Staatenbund oder was auch immer, zum Beispiel Russland mit in die NATO aufnehmen oder was auch immer. Dadurch kann man ja dann in diese Richtung wirken. Man sagt, wir bieten euch das an, ihr seht, uns geht es gut in den letzten Jahren, wenn ihr das wollt. Hier sind die Regeln, die es gibt, die müsst ihr halt einführen. Und damit könnte sich dann ja eine Möglichkeit ergeben, für diese Völker dort noch besser eingebunden zu werden. Weil ich glaube, ein Großteil ist halt auch, dass die ja isoliert dastehen. Also Russland steht ja in der Form isoliert da im Gegensatz zu dem Westen, der ja als Block an sich schon einen Machtfaktor darstellt. Und das ist, China an sich hat ja auch schon so ein bisschen Block um sich drumherum gebaut, durch seine Seidenstraßenprojekte und durch seine wirtschaftliche Einbindung. Aber Russland steht halt komplett alleine da. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man dort in der Form eine Einbindung in die Gesellschaften, die Weltgesellschaft sozusagen anbieten muss. Ob die das jetzt annehmen oder nicht, das muss alleine eine Entscheidung von russischer Seite sein. Da können wir in keinerlei, in irgendeiner Form einen Zwang erzeugen. Aber man muss das Angebot machen.
Naja, diese Einbindung gab es ja eigentlich, also von 75 über die KSZE-Akte, aus dem dann dieser Europarat resultierte, wo sie ja Mitglied waren, dann gab es halt die Vereinbarung da zu den sowjetischen Nuklearwaffen, was eben dieses Budapester Memorandum ist, wo sie Garantiemacht für die Souveränität der Ukraine waren, gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien und
den USA. Naja, da ist aber nichts Bindendes raus entstanden.
Es gab den NATO-Russland-Rat. Russland wurde in die Welthandelsorganisation eingebunden. Russland wurde in die G7, dann G8 aufgenommen. Also es gab an der Stelle schon viele Versuche, das einzubinden. Die sind aber halt in den letzten Jahren halt eher wieder zurückgefahren worden, indem diese Verbindungen halt zum Teil schlichtweg gekündigt wurden oder halt nicht mehr mit Leben gefüllt sind.
Auch sabotiert wurden, leider von russischer Seite.
Aber natürlich sollte man an der Stelle weiterhin die Hand offen halten und versuchen, da wieder für eine Einbindung zu sorgen. Zumindest.
Ja, das sehe ich auch so.
Sobald da irgendeine Bereitschaft zu erkennen ist.
Ja, was, weil es sonst auch einfach ein zu starkes, möglicherweise Erstarken der asiatischen Platte gibt.
Es spielt da auch gar kein Problem, ob die jetzt stark sind oder nicht. Insofern wir uns vernünftig gegen seine Feinde, können die da auch stark sein. Ist doch gar kein Problem.
Nur was man ja jetzt gerade sieht, ist ja dieses Expansionsstreben, ne? Also das hat ja, also Russland greift gerade an. Auf eine Art und Weise, die viele Menschen, glaube ich, auf der Welt schockiert hat. Und diese Fehler, die man gemacht hat, dass man Russland nicht genug eingebunden hat. Aber wenn man jetzt nicht aufpasst, dass diese asiatische Platte vielleicht zu stark wird. Und die Gefahr ist einfach, dass sowohl bei Russland als auch bei China diese Expansionsstreben da sind. Und anscheinend sind sie ja irgendwie gewillt, sich das auch mit Kriegsgewalt zu holen möglicherweise. Das sehen wir jetzt gerade. Und das ist eine Gefahr. Wow.
Also als jemand, der sehr viel mit Asiaten zu tun hat, muss ich jetzt sagen, also mit, ich sag jetzt mal den eher sino-asiatischen Bereich, von dem rede ich jetzt, weil Russland an sich ja auch asiatisch ist, muss ich schon dazu sagen, dass ich das Richtung China nicht sehe. Klar, das kann da sein. Ich sehe das wirklich als ein Problem von Russland. Ich sehe das in China. Man kann das immer lösen, selbst wenn die mächtiger sind als ich. Wenn wir eine gemeinsame Abhängigkeit voneinander haben, die von einem vernünftigen Rahmen ist, dann kann ich trotzdem bidirektional vernünftig miteinander umgehen.
Die Sache, die du auch mal gesagt hattest in den Gesprächen, die wir vorher geführt haben, war ja auch, dass du auch ein bisschen Sorge hattest wegen dieser Taiwan-Frage. Dass man, aber da hatten auch solche Sachen im Blick und durchgespielt, dass wir geguckt haben, okay, China guckt jetzt, was sozusagen möglich ist für Russland. China hat ja, wie du ja auch mal erzählt hattest, dann auch dieses Militär, was immer stärker wird. Bei Russland und China, bei beiden, habe ich jetzt so ein bisschen immer diese Sorge. Ja, es ist einfach Wahnsinn, was sozusagen passiert. Russland ist in diesen Krieg gegangen, ist in diesen Angriff gegangen. Und wer sagt uns denn, dass China, was weiß ich, was die in 5, 7 Jahren machen oder wo sie sich das hin entwickelt? Und da, ja.
Na, bei China kann man relativ gut von der Geschichte ausgehen. Wenn man sich wirklich intensiv mit China auseinandersetzt, dieses Taiwan-Problem ist ein komplett anderes Problem als das, was in der Ukraine jetzt passiert. Das ist was ganz anderes.
Aber die Bevölkerung, die chinesische Bevölkerung hat ja fast das gleiche, in Anführungszeichen, Problem wie die russische Bevölkerung. Sie haben beide, sind beide so autokratisch regiert. Das Volk, ne, es wird geführt.
Na, in China ist es, so würde ich sogar noch sagen, noch ein bisschen schlimmer als in Russland, genau. Ja, die Frage ist halt, dort weiterhin Einbindung haben halt. Auch mit einem starken chinesischen Faktor kann man umgehen, das ist gar kein Problem. Man darf halt solche Sachen gar nicht erst entstehen lassen. Man muss halt dort klare Grenzen ziehen und sagen, sowas geht nicht. Also du kannst nie einfach in dein Nachbarland einziehen. Ich meine, China hat in seiner Geschichte solche Sachen gemacht, allerdings weil es das als sein TÜV-Abstecken gesehen hat. Die sind in Tibet einmarschiert in den 50er Jahren, genauso ein paar Jahre später bei den Uiguren in Xinjiang. Und genauso ist es eventuell eventuell zu erwarten, dass sie das in Taiwan versuchen. Allerdings haben wir dort halt einen Status quo und es ist für alle bis jetzt besser, den Status quo zu erhalten. Und ich glaube, dass das vielleicht auch noch ein friedenserhaltender Status ist. Dieser Status quo, dieses Sagen, wir verschieben keine Grenzen mehr. Es bringt nichts. So, ich glaube, das ist wichtig. Natürlich kann man das dann alles auf virtuelle Ebene, auf wirtschaftliche Ebene und so weiter und so fort verschieben und dann geht der eine Staat, gerät auf einmal in die Abhängigkeit von dem anderen und so weiter und so fort. Das liegt aber auch daran, dass wir eine schwache Weltgemeinschaft haben. Also so eine UN, die muss viel mehr gestärkt werden. Weil zum Beispiel, wenn in Sri Lanka eine Hungersnot ist und China ist der Einzige, der jetzt Weizen frei hat und das liefern kann, dann ist dort natürlich eine Abhängigkeit da. Und sowas darf dann halt nicht unidirektional kommen, sondern dafür muss dann die Weltgemeinschaft da sein. Wir machen das alle jeden Tag. Wir haben alle eine Krankenkassenkarte und bezahlen jeden Monat unser Krankenkassengeld und damit gehe ich dann einfach zum Arzt. Und so kann man das doch auch weltweit machen, dass wir einfach eine Organisation haben, die im Zweifelsfall in solchen Problemen zur Verfügung steht und sich darum kümmert. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir die UN viel, viel, viel weiter ausbauen als Staatenbund.
Kann ich dir nur zustimmen. Wahrscheinlich bedarf es da tatsächlich gewisser Reformschritte, eben dann, weil ich denke, dann, wenn es dort halt nicht diese Todstellen durch die Vetomächte gäbe, dann wären da deutlich mehr Konflikte in den letzten Jahrzehnten von der UN mindestens verurteilt und möglicherweise auch begrenzt wurden, sage ich mal, in ihrem Ausmaß. Da wurde ja jetzt tatsächlich auch, das fand ich eine interessante Diskussion, wo sich die Juristen da offensichtlich nochmal die UN-Statute genau angeguckt haben und zum Ergebnis gekommen sind, dass möglicherweise eigentlich Staaten, die an einem Konflikt direkt beteiligt sind, sogar verpflichtet sein könnten, sich im Sicherheitsrat zu dieser Frage zu enthalten. Das wird natürlich kurzfristig das Problem auch nicht lösen. Und natürlich war es auch ein bisschen westliche Naivität, dass wir gedacht haben, dass es zu so einem offenen Krieg nicht mehr kommen kann. Und letztlich stellt sich auch die Frage, also wenn wir das wirklich daran geglaubt hätten, dass solche Kriege inzwischen unmöglich sind, dann stellt sich natürlich die Frage, warum haben wir denn dann noch so viel Militär unterhalten? Ja, ganz, ganz offensichtlich gehört halt auch so eine kriegerische Auseinandersetzung zu den möglichen Handlungsoptionen von Staaten, auch wenn es uns scheint, dass die eigentlich kaum noch zum Vorteil von einem ausgehen können.
Ja, ich denke auch, dass Russland damit, was mit diesem Krieg auf lange Zeit gesehen und also mittelfristig bis langfristig einen großen Fehler gemacht hat und dass es auch, also dass es backfiren wird. Dass es zu Lasten der eigenen Wirtschaft geht und so weiter und so weiter. Also ich denke, das war ein großer Fehler. Ich glaube, das kommt zurück. Haben wir uns eigentlich überlegt, was jetzt Szenarien sind, wie dieser Krieg beendet werden kann? Wir können das ja auch gleich hier mal noch zusammen durchspielen und dann noch kurz deine Frage.
Na, ich würde erst noch mal was dazwischen halten. Ich habe mit Absicht jetzt noch mal Geduld mit hier reingeschrieben in unser Pad, weil ich persönlich denke, dass wir alle auch viel zu schnell denken, dass das so schnell geht. Wir müssen auch Geduld haben und ich rede hier nicht von irgendwie 3 Monaten. Ich rede Geduld von so einer Veränderung im Sinne eines Volkes. Zum Beispiel, dass Russland in irgendeiner Form demokratischer wird oder dass es besser für das Volk geht. Das sind Jahrzehnte, teilweise wahrscheinlich 50 Jahre Entwicklung und die müssen wir als Geduld haben und das ist ja das, was zum Beispiel man bei China sieht, die denken halt nicht in Jahrzehnten, die denken in 50, 100 Jahren Entwicklung, also sieh dir das Beispiel Hongkong an, könnte man eine eigene Sendung zu machen, was dort passiert und abgeht, in welche Richtung die da denken und dort müssen wir, um Frieden zu bewahren, auch in einer gewissen Form eine Geduld haben. Ja, das ist manchmal, bedeutet das, die Augen zumachen, wenn irgendwo Menschen misshandelt werden. Es ist halt jetzt Katze, ich sag bloß die Uiguren. Das ist so ein Ding, wir haben dort 1 Million Menschen KZs, also wir denken das. Es gibt Beweise, ob das jetzt 1 Million sind oder 9000, ist alles scheißegal. Der Punkt daran ist, es bringt uns jetzt überhaupt nichts, dort einzumarschieren und dort aufzuräumen. Und leider müssen wir damit leben, aber dazu gehört halt auch die Geduld in irgendeiner Form, rein menschlich, interaktionell das anzusprechen, Glaubwürdigkeit zu erhalten und auch nie aufzugeben, genau.
Genau, und dann nochmal zurückkommt auf, gut, also mögliche Szenarien, was jetzt passieren könnte, wie der Krieg gestoppt werden kann. Also meine Wunschvorstellung wäre ja, oder Szenario 1 vielleicht, Putin zieht sich aus dem Krieg zurück, also Russland erkennt irgendwie, auf welche Form, auf welche Art und Weise auch immer, halt, stopp, das war irgendwie nicht so gut. Und Russland zieht sich aus dem Krieg zurück. Keine Ahnung, auf welche Art und Weise das vielleicht passiert. Austausch des russischen Führers durch irgendwie Bürger oder Militär. Oder auch einfach durch, ja, man kann, also was wir auch angesprochen haben, man kann auch mal sagen, es kann ja vielleicht auch Gesichtswahn sein, zu sagen, nein, das war jetzt hier doch nicht so gut. Also das wäre mein Wunschszenario 1. Also Russland erkennt, das war nicht so gut und zieht sich aus dem Krieg zurück. Und dann irgendwie, keine Ahnung, Szenario 2, ich weiß nicht, Selenskyj stimmt vielleicht irgendeiner Art von Konzession zu, dass man irgendwie sagt, okay, der südliche Korridor für Öl und Gas wird an Russland abgetreten oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob die sich gut darauf einlassen oder so, weil die Kosten des Krieges versus Zölle für Öl und Gas. Ja, aber das wäre vielleicht auch noch irgendwie, ja, Abtretung von südlichen Gebieten, keine Ahnung. Das ist vielleicht auch noch nicht ganz so ein, ja.
Na, das Öl und Gas hat er ja bis jetzt die ganze Zeit schon als Faktor gehabt, weil er hat ja im Prinzip diese Pipelines gehabt, wo er relativ viel Geld an Durchleitungskosten an die Ukraine bezahlen musste. Das wollte ja Putin in der Form nicht, genau. Also ob das jetzt eine Konzession ist, die man da machen kann, das weiß ich nicht. Also ich würde da gerne mal drauf eingehen. Ich habe da einen schönen Blogartikel zu gelesen, wo über 4 Szenarien berichtet wird, die ich einfach mal kurz nennen würde. Also Szenario 1, was du halt auch sagtest, Russland gibt auf und dreht um. Szenario 2 wäre, die Ukraine gibt auf. Szenario 3 wäre, niemand gibt auf. Dann haben wir so ein Afghanistan, wir haben ein Grozny, Russland zerbombt irgendwie die Ukraine und wird wahrscheinlich mit seiner Militärobermacht und auch mit seinem Budget im Gegensatz zur Ukraine doch irgendwann die Oberhand gewinnen und in 5 bis 10 Jahren dort in dem Land stehen. Ob die das dann halten können und so weiter und so fort, ist dann auch wieder eine andere Frage. Und Szenario 4 wäre, die NATO griff ein und wir sind alle tot, weil Atomkrieg, brauchen wir also nichts sagen. Was wir wahrscheinlich machen werden müssen, laut diesem Blogartikel, ist halt, dass wir dem Putin ein bisschen gesichtswahrend die Möglichkeit geben. Also wir bieten dem Putin oder die Ukraine bietet dem Putin, weil technisch gesehen können das nicht wir entscheiden, das muss die Ukraine entscheiden. Die Ukraine sagt, er bombt uns halt nie das Land weg und es gibt keine weiteren Toten. Wir bieten ihm halt an, er behält die Krim und er soll diese Donbass-Region bleiben in dem Status quo, wie sie jetzt sind, damit garantiert ist, dass die Ukraine niemals in die NATO eintreten kann und die NATO unterschreibt, dass sie auch neutral wird. Also damit kann die NATO auch nie in die EU kommen. Genau. Damit könnte Putin, glaube ich, rausgehen aus diesem ganzen Krieg, ohne in irgendeiner Form sein Gesicht zu verlieren und könnte groß den großen Matsch machen und guck mal, ich habe die Ukraine ich habe jetzt auch die Krim anerkannt, die Donbass-Regionen haben halt ihren Status sozusagen, man hätte ja auch dort keinen Krieg mehr. Also ich glaube, das wäre vernünftig, inwiefern das die Ukrainer wollen, ist halt auch so eine Frage.
Aber wie soll denn das vermittelt werden, der russischen Bevölkerung als ein Fortschritt? Das heißt quasi, die Grenzlinien sind am Ende genau dieselben wie vorher. Eventuell hast du halt, dass die Krim anerkannt wird als Teil von Russland, was die russische Bevölkerung im Zweifelsfall in feuchten Kehricht interessiert, ob das jetzt mit Deutschland anerkennt.
Die Grenzlinien sind ja irrelevant. Es geht doch darum, dass Putin sein Gesicht nicht verliert.
Naja, aber dann muss er den Leuten quasi erzählen, wir haben jetzt hier irgendwie Krieg geführt, haben irgendwie so und so viele Panzer verloren, haben irgendwie so und so viele tausend Soldaten verloren und sowas alles.
Das erzählt er.
Haben die mega welche, naja, das erzählt er schon, weil der hat ja auch schon Reden gehalten von wegen, wie hier so sehen, die Kompensation aus für die Witwen und so weiter. Und das erzählt zwar nicht, wenn das nur 10 Leute sind. Das ist, glaube ich.
Naja, technisch gesehen ist es ja kein Krieg, sondern es ist ja bloß eine Militäroperation.
Ja, aber du weißt doch ganz, das ist doch jetzt nicht der Punkt.
Also welches Narrativ er da wählt und wie er das, also er kriegt das bestimmt schon erzählt. Ich glaube, darüber muss man sich keine Gedanken machen, aber ich.
Ist das nicht Wishful Thinking, also Wunschdenken?
Aber Neo-Wishful Thinking ist, glaube ich, dieses Szenario 1, was Mohl gerade beschrieben hat. Das ist ein Szenario, was von sehr vielen und auch sogar von Verbündeten Russlands gerne gesehen wird. Also man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen. Also Russland ist ja auch unter Druck und hat auch Verbündete und muss auch aufpassen, dass es sich nicht hier total ins Abseits schießt. Und dieses Szenario 1 wird von sehr, sehr vielen Ländern so der Welt im Moment so angeführt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch irgendwie darauf, wie auch immer, keine Ahnung, aber darauf hinausläuft, dass Russland sich letztendlich zurückzieht. Ich hoffe, dass es dann nicht Wishful Thinking ist.
Genau, und das kann man Gesichtshorn machen. Und ich meine, das wäre für Russland der billigste Krieg überhaupt, weil sie müssen keine Reparationen bezahlen. Und das, was sie dort zerschießen, das wäre natürlich Wahnsinn. Also wenn die da Reparation bezahlen müssten. Und normalerweise erwarte ich das, also ich sag euch, was mein Herz sagt. Mein Herz sagt, dass nach dem, was Russland sich dort geleistet hat, muss einfach die Ukraine gewinnen. Die Ukraine schmeißt Russland komplett aus dem Land raus, inklusive der Krim, und Russland muss dafür Reparation bezahlen. So. Und danach können wir auch gerne wieder von Sanktionen absehen. Das ist mein Wishful Thinking. Das ist, was mein Herz mir sagt. Genau. Es ist aber total irrational, weil soweit kommt es erst, da ist das Land so kaputt, dass man da auch mit Reparationen nichts mehr machen kann. Weil Russland die Macht hat, das Land so kaputt zu machen, auch mit wenig Menschen, weil die haben solche Waffen, die so viel Zerstörung bringen können, wofür ich nicht viel Soldaten brauche, die ich von ganz weit weg dort in das Land reinsteuern kann. Ich meine, wir haben es erst heute wieder gesehen, dass es halt über das gesamte Land drüber fliegen irgendwelche Marschflugkörper und fallen auf der anderen Seite der 20 Kilometer von der europäischen Grenze in irgend so ein Militärlager rein. Also die für Putin vernünftigste und aktuell noch kopfwahrendste Lösung ist diese Position, die ich sage. Er zieht sich zurück, er spinnt irgendeine Geschichte drumherum, er sagt, es ist eine spezielle Militäroperation, wir ziehen uns zurück und er hat halt erreicht, dass er die Krim anerkennt, völkerrechtlich anerkennt bekommt. Und im Donbass ist damit auch Ruhe, weil das damit könnte man, ich glaube, damit wäre wirklich, wenn das die Ukraine unterschreibt es halt, die muss ja den Donbass nicht anerkennen, die soll den Donbass gar nicht anerkennen. Weil in dem Moment, wo die den anerkennt und eine neue Grenzziehung ist, hat die Ukraine wieder die Chance, in die NATO einzutreten. So, deswegen muss ja der in irgendeiner Form, weil das in NATO-Statuten steht, es die Möglichkeit geben für dass dort sozusagen der Punkt da ist. Weil, gehen wir mal von in 20 Jahren aus, Putin ist nicht mehr da, alles ändert sich und dann ist die NATO, die Ukraine dann doch fähig, in die NATO einzunehmen. Das ist also nie sinnvoll für Russland.
Ja, aber die Frage ist doch, aber was soll denn das bedeuten, der Zustand dort bleibt so, wie er ist? Das ist ja kein Zustand, der möglich ist.
Der Status quo, diese Republiken, die haben sich jetzt gerade verdoppelt. Die haben gerade ihre doppelt so großes Staatsterritorium in der aktuellen Frontlinie. Und das kann ja auch verkaufen sein.
Das kann schon sein, dass sie das haben. Damit fehlen ihnen immer noch mindestens ein Drittel zu dem, was sie wollen. Und zu dem, in dessen Grenzen Russland sie offiziell vorletzte Woche anerkannt hat. Und dieser Zustand, also eigentlich gab es ja eine Vereinbarung, wie der Zustand dieser Gebiete normalisiert werden soll. Und der jetzige, also das ist ja kein Zustand, das sind weder Staaten noch Nichtstaaten, noch haben die eine sinnvolle Verwaltungsstruktur. Also die Berichte, die es darüber in den letzten Jahren gab, was dort stattfindet, also die gehen ja ziemlich weit über alles hinaus, was man als irgendwie akzeptabel erachten würde, und zwar in allen möglichen Kategorien. Von daher sehe ich tatsächlich überhaupt nicht, dass dieses Szenario irgendwie tragbar und vernünftig ist. Und beziehungsweise, dass sich die Ukraine darauf einlassen könnte. Das, was sie ja zuletzt gesagt hat und was sie sicherlich auch bewusst gesagt hat, war halt, dass sie vorläufig garantiert, dass sie sich nicht um einen NATO-Beitritt bemüht, eben weil das auch durch den derzeitigen Status unmöglich ist. Und ich glaube auch nicht, dass es für die NATO irgendwie eine Option ist, irgendwas zu unterschreiben, wie von wegen bei uns kann jeder Mitglied werden, außer die Ukraine. Was sollte denn das dann für eine Regel sein? Das kommt mir alles schon sehr bizarr vor.
Es ist ja auch ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und nicht zwischen Russland und der NATO.
Naja, aber du wolltest auch, dass die NATO das unterschreibt.
Und nein.
Keine Ahnung, doch. Irgendwer hat das zumindest gesagt und das finde ich zum Beispiel eine sehr absurde Vorstellung, wo ich überhaupt nicht weiß, wie die sozusagen sinnvoll umsetzbar sein sollte.
Ja, also in der Form bin ich absolut auf deiner Meinung. Russland kann nicht erwarten, dass irgendeine USA oder irgendeine eine NATO für die Ukraine auch nur irgendwas unterschreibt. Das geht doch nie. Also auch viele Pandits oder viele Menschen, die mir jetzt erzählen, dass die NATO oder die USA dort in irgendeiner Form kompatant ist oder was weiß ich, das ist alles total hirnrissig. Also das geht natürlich nicht. Es gibt zwei staatliche Entitäten, das ist die Entität Russland und das ist die Entität Ukraine. Und da kann auch die NATO nie sagen, wir nehmen dich nie auf oder nie. Das geht natürlich nicht.
Und das selbst wenn du das Maximale betrachtest, was völkerrechtlich sicherlich möglich wäre, das wäre, dass du das irgendwie in die ukrainische Verfassung schreibst. Und was ist, wenn die nächste ukrainische Regierung das ändert? Wie soll denn das funktionieren?
Das spielt ja in dem Moment dann keine Rolle. Ich muss jetzt sagen, in dem Moment denke ich jetzt an den Frieden in diesem Zeit. Es ist natürlich, wir wollen jetzt einen Frieden erreichen.
Ja, du hast aber gerade auch darüber spekuliert, was denn sein wird, wenn dann Putin irgendwann mal nicht mehr da ist und wenn die Ukraine das dann anerkannt hätte, dann könnte sie ja wieder in die NATO beitreten. Das sind schon sehr viele Abzweigungen, die da zwischendrin stattfinden und sehr viel Zeit, die sicherlich zu chaotisch ist, um sie sinnvoll in Szenarien zu fassen.
Es ist in der Form wahrscheinlich richtig, dass es zu chaotisch ist und zu, aber wie gesagt, ich denke schon, dass wenn die Ukraine noch in irgendeiner Form was von ihrem Land haben will, dann müssen sie dort Konzessionen machen und es tut mir extrem weh, weil ein Aggressor, der stärker ist, geht einfach in Land und nimmt sich, was er hat, aber es geht, also das Thema ist Frieden. So. Und die Frage ist, was ist der Preis des Friedens?
Das ist eine gute Frage. Also
ich sage jetzt auch mal, wie weit ich gehen würde. Ich würde sogar so weit gehen, die Ukraine erkennt Luhansk und Donetsk in den Grenzen, wie Russland sie hat, an. Die Ukraine erkennt die Krim an. Dafür tut die Ukraine in die EU eintreten. NATO muss er ja nie, aber EU. Und ich bin ehrlich dafür, das kommt jetzt von mir als Europäer. Ich, meine Stimme, bekommt ihr dafür, dass wir mit europäischen Mitteln dieses Land wieder aufbauen. Das ist mein Wunsch.
Auf alle Fälle. Stimme ich dir sofort zu. Über die Krim könnten wir möglicherweise reden. Ich finde, über Donetsk und Luhansk in den Grenzen, wie Russland sie anerkannt hat, können wir nicht reden. Wir können darüber reden, in den Grenzen, die sie vor dem 24. Februar hatten. Eben weil du sonst zum Beispiel den Hafen in Mariupol an Donetsk übergeben musst und also die letzten 12 Tage Verteidigung von Mariupol zeigen meiner Ansicht nach schon, dass Mariupol da offensichtlich nicht sein will. Und von daher würde ich an der Stelle nicht so weit gehen. über EU-Beitritt und keinen NATO-Beitritt können wir gerne reden.
Ja. Warte mal kurz, da würde ich gerne nochmal auf dieses Thema Mariupol mit dir eingehen, weil inwiefern kann ich von der ukrainischen Armee, was weiß ich, wie viele Einheiten dort stehen, die eine gute Verteidigung machen, davon ausgehen, was die Menschen wollen. Also du sprichst das Thema an, wir sollten natürlich in irgendeiner Form vernünftig fragen, was die Menschen dort wollen. Ich sehe das Problem bloß gerade, dass das nie möglich ist, weil das nie gewollt ist.
Da würde auch meine Frage hingehen, inwiefern wäre es plausibel zu sagen, in den wir machen demokratische Abstimmungen in allen entsprechenden Teilen der Ukraine, wo sich jede Region oder und so weiter quasi demokratisch entscheiden kann, zur Ukraine oder zu Russland zu gehören. Also es gab ja sowas Ähnliches auf der Krim, das ist ja umstritten, inwiefern das tatsächlich mit den Volkeswillen abbildet, aber man sagt, wir machen so eine Abstimmung auf nach höchsten demokratischen Standards mit irgendwie Wahlbeobachtern von allen Seiten und was nicht alles. Und dann kommt halt raus, meinetwegen Mariupol möchte die ganze Ukraine gehören und Donetsk möchte ganz Russland gehören und so weiter. Und dann werden dementsprechend die Grenzen neu gesetzt.
Also vorläufig würde ich sagen, das hat sich ja sozusagen die letzten 8 Jahre rausgebildet. Und im Wesentlichen würde ich sagen, hatte die Bevölkerung dieser Gebiete die Wahl, in welchem der beiden Gebilde sie sich niederlässt, also zumindest im ukrainisch regierten Teil hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, in den russisch besetzten überzusiedeln, beziehungsweise
russische auch, weil die haben Pässe bekommen.
Die haben russische Pässe bekommen. Na, beziehungsweise, also zumindest von ukrainischer Seite war es auch den Bevölkerungen der Donetsk- und Luhansk-Regionen die letzten Jahre lang möglich, in den ukrainischen Teil einzureisen, zum Beispiel, um dort ihre Rente abzuholen und so. Es war alles kompliziert und sicherlich suboptimal, aber prinzipiell war das möglich. Und wenn man das gemacht hat und dann da geblieben ist und nicht wieder zurückgefahren ist, dann ist einem da zumindest von ukrainischer Seite nichts passiert. Von russischer Seite oder Donetsk-Luhansker Seite kann ich das nicht genau beurteilen, inwieweit es dann familiäre Konsequenzen oder sowas gehabt hätte. Von daher hätte ich jetzt erstmal gesagt, das war halt die Grenze, die sich gebildet hat und die Bevölkerung hatte weitgehend auch die Wahl, das zu entscheiden. Von daher wäre ich jetzt sozusagen bei dieser Grenzlinie erstmal geblieben. Was die Volksabstimmung betrifft, den Versuch gab es ja. Diese Volksabstimmung durchzuführen war ja Teil dieses Minsk-II-Abkommens, was ja 2015 zur Befriedung des Konflikts in diesen Regionen vereinbart wurde. Und die letzten 6,5, 7 Jahre sind wir halt gescheitert, das sinnvoll umzusetzen, eben weil da der Plan sozusagen nicht so ganz klar war. Denn es gab da halt so Punkte, die sich so ein bisschen widersprochen. Auf der einen Seite sollte es mehr Autonomierechte geben, das sollte die Ukraine in die Verfassung schreiben. Auf der anderen Seite sollte die ukrainische Armee wieder die vollständige Kontrolle über die Grenze zu Russland übernehmen. Und dann sollten eben auch diese Abstimmungen stattfinden. Aber es war halt in diesen Vereinbarungen offensichtlich nicht klar festgelegt, in welcher Reihenfolge denn die Schritte erfolgen sollen. Und deswegen, ja, haben die sich halt sozusagen zu Tode iteriert, wer denn jetzt gerade der Schuldige ist, dass der andere noch nicht den nächsten Schritt macht. Und ja, das war wahrscheinlich ein Fehler, als man dieses Abkommen damals in der Form geschlossen hat, ohne diese Fragen wirklich abschließend zu regeln.
Wir sind jetzt so langsam an dem Punkt, wo wir einen Deckel auf die Sache drauf machen müssen. Ich würde vielleicht noch eine Frage nehmen, bevor wir das jetzt hier abschließen, und zwar haben wir jetzt auch gesagt, dass ja an vielen Stellen wie solche Fragen sind, wie sollen jetzt noch diese Länder in die NATO aufgenommen werden, soll jetzt die Ukraine aufgenommen werden, soll vielleicht sogar Russland aufgenommen werden als Handreichung, um die in ein Friedenssystem mit einzubinden. Schweden und Finnland haben jetzt auch gesehen, dass irgendwie eine jetzt wachsende Zustimmung ist in der Bevölkerung. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon Mehrheiten sind, aber auf jeden Fall eine wachsende Zustimmung dafür, dass die jetzt auch in die NATO eintreten. Es wird ja schon scherzhaft Putin als der Ehren-NATO-Generalsekretär bezeichnet. Deswegen, wie würdet ihr die NATO-Expansion oder eine mögliche NATO-Expansion aus Friedensperspektive sehen? Denn es ist ja trotz allem ein Militärbündnis.
Ich persönlich würde die NATO als North Atlantic Treaty eigentlich zerlegen wollen. Also ich würde die schon in diesen AUKUS-Bereich als ein Teil sehen. Also wie war das? Australien, UK, Neuseeland und USA und den anderen Teil lieber als europäische Verteidigungsgemeinschaft. Um einfach auch diesen Begriff NATO rauszukriegen, weil der verbrannt ist, rein psychologisch. Genau. Und dann kann man ja dort intern wieder, meineswegen mit diesen beiden Organisationen, Freundschaftsverabmachung oder Kooperationsverabmachung machen. Aber ich denke, dass man die NATO in der Form abschaffen sollte und dort ein schlagfähiges europäisches Verteidigungsbündnis gründen sollte.
Kann man sicherlich überlegen, stelle ich mir kompliziert vor. Aber ja, viele Dinge sind kompliziert, also kann man...
Doch auf dieser Ebene ist nichts einfach.
Ja, richtig, von daher kann man das sicherlich versuchen. Ich würde auch fast sagen, dass wir damit dann doch eigentlich soweit die Punkte diskutiert haben, die wir uns vorgenommen hatten.
Wir können ja am Ende noch sagen, an den Frieden denken heißt an die Kinder denken. Und der ungerechteste Frieden ist immer noch besser als der gerechteste Krieg.
Ist es das?
Ja, keine Ahnung.
Das sind philosophische.
Ich denke, wir können den Spruch mit reinnehmen. Ich bin mir tatsächlich auch nicht ganz sicher, ob ich den so
okay, wir können auch was anderes suchen.
Würde.
Nee, ist doch gut.
Ich hätte jetzt einfach gesagt, dass wir hoffen, dass es demnächst die Waffen schweigen und man diplomatische Schritte findet, um die Situation zu befrieden. Und dann würden wir jetzt noch mit einem russischen Stück die Hand an insbesondere das russische Volk ausstrecken, wieder zusammen mit uns an den Verhandlungstisch zu kommen. Damit würde ich die Hörer verabschieden.
Genau. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
So, jetzt ist das Ganze doch leider ein bisschen zu kurz geworden. Nachdem ich mit dem Schneiden fertig bin, ist noch eine Minute Platz übrig. Deswegen nutze ich jetzt diese letzte Minute, um nochmal darauf hinzuweisen. Natürlich, ihr könnt alle bestehenden Folgen vom Penta-Radio nachhören. Das war jetzt diesmal so ein bisschen eine Sonderausgabe in dem Sinne, dass wir uns mal etwas von der Seele reden mussten und vielleicht doch so ein bisschen einen Gegenpol setzen wollten zu der Diskussion. Gut, das ist einmal eine Sache beim Penta-Radio. Normalerweise geht es natürlich eher um Technik, um Netzpolitik und so weiter. Wenn ihr euch vielleicht lieber für so etwas interessieren wollt und noch einmal die vergangenen Folgen nachhören wollt, könnt ihr das unter c3d2.de tun, unter dem Menüpunkt Penta-Radio. Oder ihr stellt euren Podcast-Player halt auf Penta-Radio ein, dann findet ihr dort auch das Archiv der vergangenen Folgen. Wenn ihr Kommentare zur Sendung habt, wenn ihr vielleicht Bekannte habt, die in den Konflikten involviert sind und habt noch eine weitere Perspektive, dann bitte gerne eine Mail an pentaradio@c3d2.de. Das würde uns sehr interessieren. Ansonsten hören wir uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dahin.